Mein Name ist Oliver Utesch.
Und mein Name ist Michael Zigan.
Und gemeinsam sind wir die
Fotobuddies. Und hier geht es nicht nur um Fakten,
sondern auch um Meinungen.
Und jetzt viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer weiteren Folge des wahrscheinlich unregelmäßigsten Podcasts hier in Deutschland über das Thema Fotografie, die Fotobuddies.
Moin, moin.
Moin, ist schon wieder 2 Monate her, oder Olli?
Ja, aber das hast du sehr treffend ausgedrückt, der unregelmäßigste, was war das noch?
Der unregelmäßigste Fotopodcast.
Geil. So kann uns gut, auch keiner böse sein.
Genau, so haben wir schon wieder was Besonderes, was kein anderer hat. Ist doch fein. Oder wir hören gleich ganz auf.
Gut. So ist es.
Olli, welche Folge haben wir jetzt? Du hast irgendwann angefangen wieder zu zählen.
Das die 46.
Ah, sehr,
das
sehr
ist
schön.
Schon,
das ist schon wieder ein bisschen was, ne?
Wir müssen gucken,
was wir bei 50 machen.
Bei 50. müssen wir das Ding live irgendwie streamen oder so, vom Fernsehturm, wenn er dann wieder eröffnet ist.
In Hamburg.
Irgendwie sowas.
Heute, Olli, haben wir endlich wieder einen schönen Gast dabei und ich bin echt froh, dass wir ihn dabei haben.
Und man muss sagen, wir sind beide auf ihn gekommen, oder? Also ja, ich habe dich angeschnackt und habe gesagt, den will ich unbedingt mal kennenlernen
und
im Podcast.
Ja, ich habe ihn schon mal angeschrieben.
Ich wollte den schon ewig haben. Also auch da haben wir unbewusst gleich getickt.
Unser heutiger Gast besticht durch seine sehr angenehme Wiener Art zu sprechen, die Dinge auf psychologisch galante Weise auf den Punkt zu bringen, und trotz einiger Rückschläge in seinem Leben hat er sein charmantes Lächeln auf jeden Fall nicht verloren. Hallo und herzlich willkommen, Christian Anderl.
Was ist das für eine sympathische Vorstellung? Vielen Dank.
Moin Christian, schön, dass du da bist.
Ich laufe rot an und bin froh, dass wir ohne Kamera arbeiten. Vielen Dank, das ist sehr nett.
Es gibt ja noch den Weißabgleich.
Ich muss nur ein Veto einlegen, ich bin kein Wiener, auch wenn das bei euch wahrscheinlich als wienerisch ankommt, aber ich bin eigentlich kein
Im Impressum steht Wien.
Ja, ich habe mein Studio in Wien, das stimmt. Ich habe dort auch, hatte lange Zeit dort meinen Lebensmittelpunkt, das stimmt auch. Mhm. Aber ich bin im Wald geboren, aufgewachsen und fühle mich auch eher wie ein Landei als ein Stadtkind.
Also, sehr schön. Kommen wir erstmal zu Eckdaten, was deinen YouTube-Kanal angeht. Ende 2010 hattest du eigentlich schon mal angefangen mit YouTube, immer so sporadisch mal so ein paar Berichte rausgeballert. Richtig losgelegt habe ich so, wenn ich das mal so richtig durchgeguckt habe, 2020, und hast es geschafft, mit sagenhaft nur 58 Videos 37.200 Abonnenten zu gewinnen. Ja. Boah, das ist eine hohe Zahl für so wenig Videos.
Zeugt von Qualität, ja.
Jo. Und man hat dich schon 1.335.000 Mal angeklickt. Wow.
Ist das so? Die Zahl wusste ich noch gar nicht.
Siehst du?
Ich habe recherchiert, ich habe geguckt.
Sehr, sehr gut. Wo du aber auch sehr erfolgreich bist, und du hast da, ich weiß gar nicht, was das bedeutet, wenn da so ein blaues Sternchen dahinter ist, bei Instagram hast du 30.000 Abonnenten. Das ist natürlich schon echt eine Hausnummer, ne?
Ja, ich denke, dass 30.000, also es ist immer die Frage, glaube ich, in welcher Blase man sich bewegt. Ich glaube, es gibt Blasen, wo 30.000 eher so ein Anfängerlevel wahrscheinlich ist.
Ja, bei TikTok aber, zum Beispiel habe ich gelernt.
Ja, unter einer Million gilt nicht. Aber ich bin generell, das klingt jetzt komisch, wo wir über solche Zahlen von meinem YouTube-Kanal und Instagram-Kanal reden, aber ich bin hauptberuflich kein Instagrammer oder YouTuber oder sonst irgendwas in der Richtung. Also ich mache das eher aus einer anderen Perspektive. Also mein Ziel ist nicht, große Abonnentenzahlen damit zu generieren. Aber ich muss zugeben, YouTube, das hat mich auch sehr erstaunt, was da los war. Die Abonnentenzahlen, die steigenden 2021, waren massiv. Das ist
Und das ist gut. Vor allen Dingen, ich sag mal, gerade wenn du sagst, du möchtest hübsche Baseballkappen verkaufen mit Shootcamp obendrauf und so weiter. Wenn du mehr Abonnenten hast, dann hast du auch mehr Leute, die das kaufen. Also kann man damit auch schon wieder Geld generieren. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne?
Stimmt natürlich einerseits, das soll jetzt nicht komisch klingen, aber diese Kappen waren tatsächlich eher was wir nicht mehr verkaufen wollten. die haben wir mal vor Jahren, haben wir diese Kappe eigentlich wirklich auch nur deswegen gemacht. Wir haben Designvorlagen uns selber gemacht, Pullis, Hoodies, Kappen, ein paar Dinge. Und die Shootcamp Community hat davon Wind gekriegt und haben dann gesagt, sie wollen unbedingt von diesem Zeug was haben. Und wir haben dann damals eine kleine Auflage davon gemacht, haben es in den Shop gestellt. Das war relativ schnell weg. Und seitdem Ja, das stimmt, aber wir haben dann gesagt, nicht noch ein Geschäftsfeld, das wir als solches betrachten, weil wir machen im Team echt schon viel und wir versuchen uns da wirklich immer einzuschränken und zu sagen, was machen wir und was machen wir auch nicht. Also man sich bewusst gegen gewisse Dinge zu entscheiden. Und wir haben uns bewusst gegen Merch-Artikel entschieden, weil wir gesagt haben, das ist, wenn man es gut macht, nochmal massiver Zeitaufwand und in Relation dann auch viel mehr Arbeit und viel mehr Stress und Druck.
Aber wenn ich das mal sagen darf, das Cappy macht dich so ein kleines bisschen zum deutschen Peter McKinnon, finde ich, wenn ich mir deine Thumbnails so angucke. Also ist eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden.
Ja, ich habe die Ähnlichkeit natürlich auch selbst schon erkannt, relativ früh. Tatsächlich ist es so, dass witziger kleiner Fun-Fact, das wusste ich auch nicht, da hat mich wer darauf hingewiesen, McKinnon und ich haben offensichtlich gleichzeitig begonnen, wobei der ist, glaube ich, 10 Jahre jünger als ich. Als ich nämlich meine Selbstständigkeit begonnen habe, bin ich direkt aus einem Radiosender raus und habe damals gesagt, für mich ist das Naheliegendste, was ich machen kann, wenn ich Fotografie und Film mache und ich habe eine Radiogeschichte hinter mir, das Naheliegendste der Welt ist ein YouTube-Kanal. Und deswegen, wie du richtig schon gesagt hast, habe ich ihn damals auch angelegt. Die Sache war nur die, damals war erstens von YouTube irgendwie beruflich zu nutzen, war undenkbar. Das gab es damals in der Form noch nicht und ich hatte halt irgendwie eine Selbstständigkeit auf die Beine zu stellen und da waren andere Dinge wichtiger. Deswegen habe ich das dann relativ schnell wieder gelassen und dann ist dazwischen hat sich YouTube weiterentwickelt und dann gab es eben diese Klarheit, oh, man könnte davon jetzt auch leben, aber da war ich schon längst wirklich hauptberuflich Porträtfotograf, habe wahnsinnig viele Jobs in der Werbung gehabt und mir ging es gut und ich hatte keine Lust auf diesen Stress und Druck und warum sollte ich das jetzt noch dazu machen. Habe aber nie den Gedanken ganz aufgegeben, es zu machen. Und dann kam irgendwann Peter McKinnon. Ich habe den tatsächlich ja schon geschaut. Ich glaube, da hatte der keine 50.000 Abonnenten. Die Ähnlichkeit ist mir damals sofort aufgefallen. Ein Freund von mir hat auch gesagt, du musst dir den anschauen, der gefällt dir. Der ist ein bisschen wie du, nur jünger. Und dann habe ich dem zugeschaut, wie er im Prinzip genau das gemacht hat, was in meinem Kopf damals 2010 sich abgespielt hat, als ich vom Radio weggegangen bin. Und ich frage mich seither, wo Peter McKinnon Moderation gelernt hat. Das macht der nicht einfach nur aus Spaß.
Ich glaube, es ist auch tatsächlich beruflich begründet. Er hat ja mal ganze Zeit lang auch in einem Fotostore Kameras verkauft, wenn ich das richtig einsortiere. Und ich glaube, als Vertriebler musst du moderieren können. Also wenn du wirklich Sachen verkaufen willst, dann musst du die Leute unter den Tresen reden können.
Genau, du musst reden können und er war ja auch, Magician, Zauberer.
Genau, richtig.
Oder Kartentricks und solche Dinge sind auch sein Ding. Das heißt, er war Bühnen gewohnt und da war für mich klar, der kann das, der macht das nicht, weil er so ist, sondern der überlegt sich, wie er ein Video aufbaut, wie er die Dramaturgie aufbaut und so weiter. Und er macht das richtig gut.
Also das ist ja wirklich auch die Kunst, ein Video so aussehen zu lassen, als wenn du mal ganz kurz vom Bett dich vor den Rechner setzt und einfach das machst, aber da gehört ja viel mehr zu. Aber ich glaube, darüber schnacken wir auch gleich noch. Ne?
Genau. Da gehört viel dazu,
ja. Fangen wir erstmal mit so ein bisschen mit privaten Sachen an. Wenn man dich bei Google eingibt, kommt als erster Hauptberuf Papa. Und dann erst Fotograf, Filmemacher, Speaker, Gründer der Fotoschule Shootcamp. Das macht dich schon mal mega sympathisch, muss ich echt sagen. Das zeigt mir, dass du wohl andere Prioritäten wirklich im Leben hast. Und das werden wahrscheinlich dein Kind oder deine Kinder sein. Wie alt sind denn deine Kinder überhaupt?
Meine Kinder sind jetzt 8 und noch nicht ganz 1,5.
Ui, das sind aber
kurze Nächte.
Da sprechen die erfahrenen Väter einfach nur ein kurzes Ui.
Ui, ich hab's an dem Ui schon erkannt, dass euch klar ist, worum es hier geht. Nicht-Vätern muss man es vielleicht in einem Satz erklären. Ich bin auf Schlafentzug seit nicht ganz 1,5 Jahren.
Yep.
Wieder. Und ich war schon aus dem Gröbsten raus, aber bin direkt wieder rein. Oh, ja, das stimmt natürlich. Die Prioritäten sind da für mich anders. Ich meine, das klingt dann immer so romantisch, als würde ich die Arbeit komplett hinten anreihen und wäre nur zu Hause, was halt realistisch dann auch nicht möglich ist. Ich muss natürlich, wenn man 2 Kinder hat, hat man finanzielle Verantwortung natürlich auch ein Stück
Spagat
weit.
Und ist immer da.
Der Spagat ist irgendwie immer da, aber für mich ist es auch, und deswegen steht es auch auf meiner Website, glaube ich, als erstes Ding, was ich beruflich mache, ist Papa, dann Fotograf und alles andere.
Genau.
Weil ich
hat ja auch den Vorteil, wenn Kunden anrufen, kannst du immer, lesen die schon gleich, oh, guck mal, den kannst du jetzt am Sonntagnachmittag nicht unbedingt nerven, ja. Der ist mit seinen Kindern beschäftigt.
Ah, das ist tatsächlich, du gibst mir gerade einen Hinweis, warum die Anrufe am Sonntag aufgehört haben. Ich hab mich das wirklich gefragt, warum die Anrufe am Sonntag aufgehört haben. Vielleicht ist es wirklich das.
Ja.
Es kann sein. Finde ich gut.
Schlecht.
Gut. Finde ich gut.
Würdest du auf YouTube deine Frau und deine Kinder auch mal mit einbeziehen? Das heißt, Fotos zeigen, für einen Beitrag mitnehmen? Oder sagst du, das reicht, wenn ich darüber rede, dass ich Kind habe und Kinder und Frau habe? Das reicht voll, will ich nicht, mehr will ich nicht.
Also meine Frau sehr gerne. Da gab es nur noch keinen Anlass, keine Gelegenheit. Das hat sich nicht ergeben bis jetzt. Sie macht ja selber auch, sie ist jetzt selber selbstständig seit einiger Zeit. Macht Schmuck mit einer Freundin von ihr gemeinsam, ziehen die da ein kleines Schmucklabel hoch, das sehr erfolgreich läuft. Und die ist ja auch auf Instagram ein bisschen aktiv dort. Also die versteckt sich jetzt auch nicht auf Social Media. Und die ist auch mehr als herzeigbar. Eine sehr schöne Frau. die Frage, meine Kinder,
Das muss er jetzt sagen, Michi, ne? Weil seine Frau
nein, muss er nicht.
Podcast
nein,
auch.
Nein. Also, so schön wie meine Frau kann ja auch keine sein, das ist ja klar.
Oh, ihr seid so eine Schleimer, ehrlich.
Dann
meine
muss ich
ist auch hübsch, ja.
Ja, alle sind sie hübsch. Aber da muss ich euch enttäuschen, ich glaube nicht, dass ihr den Podcast hört. Ich bin nicht sicher, ob meine Frau alles sieht, was ich online treibe.
Ah, okay. Aber wenn es hier in kurz darum geht, und du hast gerade Werbung für deine Frau und den Schmuckladen gesagt, dann gib doch mal, wie heißt denn der bei Instagram, wie heißt sie denn da?
Birdie and Bee heißt das. Birdie and Bee.
Und wenn man das anklickt, dann sieht
Jewelry.
Man den Schmuck.
Aha. Ja, da sieht man den Schmuck und auch gelegentlich meine Frau in Instagram-Stories und auch auf Fotos. Die fotografieren sich dabei auch selber. Ihre Partnerin in dem Business ist selber Fotografin, Petra Kamener.
Wow.
Und die machen da gemeinsam echt schöne Sachen.
Gut, dann kann ich jetzt mal gucken, dann sehe ich gleich mal, wie deine Frau aussieht. Das ist ja sehr schön.
Ja, also das war die eine Antwort auf die Frage, was meine Kinder betrifft. Nein, das habe ich mir vor geraumer Zeit endgültig abgewöhnt. Also ich muss zugeben, ich war da früher mal etwas legerer. Ich war da etwas naiv wahrscheinlich auch, weil ich hätte es mir eigentlich denken können, schon mit meiner Vorgeschichte und mit meiner Erfahrung bei Radio, in dem Moment, wo man ein klein wenig nur, da muss man keine große Berühmtheit sein, ein klein wenig sowas wie Bekanntheit erreicht, kommen da auch Persönlichkeiten mit denen man eigentlich nichts zu tun haben will. Und das gehört einfach zum Job dazu. Das habe ich beim Radio gelernt, das war immer schon so. Ich habe dieses YouTube, Instagram, diese ganze Social-Media-Sache, die ich die letzten Jahre gemacht habe, diesbezüglich unterschätzt. Und dann gab es nur ein einziges Foto von meinem Sohn online. Irgendein lustiges mit so einer Weihnachtsmannmütze.
Ja.
Und da hat dann irgendwann mal so ein richtiger Psychopath absurdeste Dinge drunter geschrieben. Also da ging es irgendwie drum, ist doch schön, wenn sich die Nazis vermehren mit ihren blonden Kindern, würde ich ein bisschen aufpassen, ob man die online postet oder so. Und das war der Moment, wo ich das Foto gelöscht habe und mir selber nochmal kurz Gedanken gemacht habe und mir dachte, das hat nichts nur mit Bekanntheit zu tun. Ich habe seitdem tatsächlich, bin ich strikt der Meinung, wenn man Social Media nicht wirklich ausschließlich für die engsten Freunde, so die 10, 15 im engen Umfeld und gesperrtes Konto, wo niemand reinschauen kann, wenn man es dafür verwendet, meinetwegen. Aber alles andere, in dem Moment, wo irgendwas öffentlich ist, man weiß einfach nie, wer da wo dahinter sitzt und wer auf die absurdesten Ideen kommt. Und es reicht dann einfach schon zu wissen, für manche Psychos, wie deine Kinder ausschauen, um die dann anzusprechen. Oder vielleicht hast du irgendwo mal was über dein Kind erzählt, was du vielleicht nicht erzählen solltest, zu viel über Hobbys geredet, was auch immer. Und die quatschen die dann auf der Straße an und sagen, du, hey, du, das magst du doch so gerne. Und die denken sich dann,
das ist genau richtig, was du sagst.
Kennt wohl den Papa.
Und meine Kinder sind alt genug, also die können alleine entscheiden, Papa,
das ist
ich geh mit dir los oder so.
Das ist ein entscheidender Punkt, Michi, ne? Also das wollte ich echt nochmal anmerken. Das ist auch für mich elementar, dass man einfach das Kind selber entscheiden lässt, wann es in die Social-Media-Welt rein möchte und ob es überhaupt rein möchte. Weil du kannst natürlich bei vielen Promis immer wieder sehen, wie sie ihre Kinder davor halten. Die sind natürlich auch stolz und das ist auch alles in Ordnung. Aber ich finde, man sollte die kleinen Menschen das selber entscheiden lassen, wenn sie es dann wirklich entscheiden können, ob sie sich dem aussetzen oder nicht. Und Christian, genau wie du sagst, also ich habe ja einmal diese negative Erfahrung gemacht, Das habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt, wie uns ein Nachbar auf unsere Stromwerbung angesprochen hat, warum wir denn jetzt Werbung für Stromanbieter machen. Und Hintergrund war der, dass ich ein Familienfoto bei einer Stockagentur einfach hochgeladen habe.
Oh.
Und die haben das dann für ihre Webseite genommen. Und ja, da war die Überraschung groß.
Ja.
Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe nicht jedes Familienmitglied vorher gefragt, obwohl ich es eigentlich hochgeladen habe. Nicht so gut. Und daraus habe ich gelernt, wirklich.
Ja, das war, wie du vorhin gesagt hast, natürlich, man ist stolz und man denkt vielleicht auch einfach den einen Schritt nicht weiter.
Genau.
Oder ich war dann so, mein Gott, ich mache ja nichts, ich bin kein Politiker, ich tue niemandem irgendwie was. Was soll das schon sein? Ich glaube, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Ja.
Aber wie du genau sagst, mir ist dann klar geworden, ich nehme ihm da eine Entscheidung ab, beziehungsweise ich präsentiere ihn da unfreiwillig in einer Plattform. Er hat überhaupt keine Ahnung davon, dass das passiert und schon gar keinen Einfluss drauf. Und das war dann für mich ziemlich klar, dass das nicht okay ist. Und deswegen seitdem sind meine Kinder absolut tabu auf sämtlichen Kanälen.
Kann ich total nachvollziehen.
Gute Entscheidung. Wenn wir schon mal bei Kindheit sind, jetzt mal, wenn ich dir in deinen Beiträgen so zuhöre, stelle ich ziemlich doll fest, und das wohl bis jetzt, alles andere als Langeweile kommt in deinem Leben auf. Aber dazu kommen wir gleich nochmal extra. Beschreibe doch mal mit so ein paar wenigen Worten so deine Kindheit. Wo bist du geboren? Was waren so deine Jugendhighlights und hast du damals schon fotografiert?
In ein paar wenigen Worten, das wird, ich bemühe. das weiß. Ist ein großes Manko für mich. aber ihr könnt es ja schneiden. Also ja, ich bin tatsächlich im Wald, nicht im Wald geboren, aber im tiefsten, es gibt eine Region in Niederösterreich, die heißt Waldviertel und genau dort bin ich geboren und das stellt man sich genauso wie aus einem romantischen Wimmelbuch vor. Da gibt es hauptsächlich Wald, viele Teiche, superschöne Landschaft, hartes Wetter, ein bisschen wie Kanada von Österreich. Tatsächlich wurde in meiner Kindheit es immer das Kanada von Österreich genannt. Ist im Norden, ist kühl, ist ein bisschen härter wegen der Nadelwälder und
ich habe gerade ein komplettes Bild im Kopf. Du bestreitest das sehr gut. Du malst mir gerade schöne.
Ich denke gerade an Pflanzl und Sissi und die schönen Filme. Und
Ja, genau.
Noch eine Parallele zu.
Genau, das volle Programm. Naja, das ist wahrscheinlich die Radiogeschichte. Wir können Bilder erzählen.
Erzähl weiter.
Und ich habe halt dort tatsächlich diese Kindheit verbracht und für die bin ich wahnsinnig dankbar, dass ich zu Fuß durch den Schnee gestapft bin, auch wenn es ein Meter hoch war, in die Schule und zu Fuß wieder zurückgestapft bin, durch den gesamten Ort und durch Wälder und Wiesen und habe halt daheim die Schultasche hingeschmissen, bin raus in den Wald und dort war dann der restliche Tag für mich bei jedem Wetter. Und dafür bin ich enorm dankbar, dass ich genau diese Kindheit hatte. Und witzigerweise ist auch dort schon Fotografie zum ersten Mal aufgetaucht, weil mir irgendwie, nachdem ich ein Fernsehinterview mit einem Regisseur gesehen habe, der erzählt hat, dass er seine Bilder, damals analog war ja Film noch sehr teuer, vor allem für Film, Kinofilm war ja, da hat man nicht mal Probematerial gemacht, sondern der Regisseur hat irgendwie seine Frames aussuchen müssen, um das dem Kameramann zu kommunizieren. Der hat das gemacht mit einem Stück Karton, wo einfach der Ausschnitt vom Bild rausgeschnitten war und hat so also durch die Gegend gegangen und hat seine Bilder definiert und mit dem Kameramann besprochen. Und für mich war das so faszinierend, nämlich als Kind schon, und man dachte, Teile der Realität rund um dich auszuschließen und nur mit einem Rahmen den Fokus auf was Bestimmtes im Bild zu lenken und dem dadurch eine neue Form, eine neue Bedeutung und neuen Fokus zu geben, hat mich so fasziniert, dass ich wochenlang mit einem Schuhschachteldeckel durch die Gegend gelaufen bin.
Cool.
Und irgendwann kam dann die erste Kamera und ich habe einfach relativ schnell bemerkt, dieses allein nur das durch den Sucher schauen und mir einen Teil der Realität heraussuchen und damit vielleicht noch einen Moment oder ein Gefühl festhalten, dass ich dem anderen versuche zu kommunizieren, so wie ich es erlebt habe. Das hat mich maßlos beeindruckt.
Ja.
Und da war es geschehen. Das war so.
Das ist mal eine gute Idee, vielleicht einen Fotoworkshop für Anfänger anzubieten, ohne Kamera, erstmal mit dem Schuhkarton.
Ja. Das ich ist eine tatsächlich
total
in allen,
tolle Idee.
Also ich beharre darauf, tatsächlich in all meinen Workshops oder auch Anfängerkursen, die ich bis jetzt gemacht habe, immer am Anfang klipp und klar zu sagen, wir arbeiten jetzt mal nicht mit der Kamera. Das was, wenn wir unbedingt ein Bild festhalten müssen, dann reicht sowas wie ein Smartphone, wir haben die alle in der Tasche und wir fangen gezielt, auch wenn jemand da steht mit 6.000 Euro Ausrüstung, fangen wir mit einem Smartphone an, weil es mir wirklich darum geht, zuerst mal diese diese einfach den Blick durch den Sucher und diese einfache Sache, nämlich einen Rahmen, um die Realität zu bauen.
Ja. Und das Bild auch zu komponieren,
trainieren.
Ne?
Genau, Komposition zuerst mal zu trainieren und sich zu überlegen, was will ich eigentlich? Was will ich eigentlich transportieren? Will ich was sagen? Will ich nur Geometrie? Finde ich das einfach nur schön? Also, da gibt es so viele Wege. Fotografie hat einfach so unendlich viele Einsatzzwecke oder Möglichkeiten und Formen.
Und du weißt ja, wovon du redest. Du hast ja auch ein ganz tolles Video gemacht, wo du deine ersten Fotografie-Schritte gezeigt hast. Das heißt, du hast ja deine allerersten Fotos, auf die du so mega stolz warst, hast du ja gezeigt. Ich finde das Video total klasse, weil ich glaube, da findet sich jeder wieder. Jeder hat wirklich immer so seine ersten Bilder und hat das dann wirklich gedacht und hat das so gefeiert, so eine Grottenporträts oder irgend bei mir ein Schatten oder sonst was. Und du denkst, du bist echt der absolute Oberburner und dann gucken andere drauf und sagen, jopp, nett.
Ja, das Video hat dezent polarisiert, weil damals habe ich, YouTube war für mich noch relativ neu, das war eins der ersten Videos, nachdem wir angefangen haben, regelmäßig wöchentlich hochzuladen. Das war eins der ersten 10, glaube ich, davon. Und das hat massiv polarisiert und hat irrsinnig viele böse Kommentare darunter gefördert. Und ich habe im ersten Moment, war ich unsicher, warum. Und dann war mir natürlich schnell klar, ja logisch, weil nicht jeder dieses 10, 12, 13 Minuten Video fertig schaut, sondern manche sehen nur den Titel. Und ich habe es treffenderweise genannt, warum schlechte Fotografen ihre Fotos so großartig finden. Ja. Und habe eigentlich über meine eigene Text geredet. Ja, es hat halt funktioniert. Viele haben draufgeklickt, aber dann mit ziemlich viel Grant reagiert. Manche haben ihre Kommentare gelöscht, als sie dann fertig waren mit dem Schauen. Aber ja, das tatsächlich ist das halt ein Weg, den man geht in der Fotografie.
Ja.
Und das gehört dazu. Am Anfang muss man sich wahrscheinlich feiern. Und 10 Jahre später denkt man sich, um Gottes Willen, ich war echt stolz drauf.
Ja, genau. Und so schnell sind wir von deiner Kindheit wieder in die Fotografie gerutscht. Das ist ja cool.
Ja, das ist unausweichlich von überall. Ich frage mich irgendwas, wir werden wahrscheinlich bei Fotografie landen.
Ja, ich hau jetzt mal in eine ganz andere Ecke, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe deine Videos angeklickt und wollte eigentlich gleich in den ersten paar Minuten wieder wegklicken. Das hat leider den Grund, für den du gar nicht so viel kannst, aber ich und Wiener Dialekt oder besser gesagt allgemein österreichischer Dialekt ist bei mir das sind so zwei Pluspole, die sich so irgendwie abstoßen. Das ist aber nicht nur bei österreichischem Dialekt so, sondern das geht mir noch mit einigen anderen so. Ich habe auch, wenn ich daran denke, so Augsburg die Ecke, da werde ich auch sofort aggressiv, wenn ich mit Menschen spreche. Aber, und jetzt kommt das kurze Aber. Ich finde, du hast eine tolle Rhetorik und du hast es wirklich auch geschafft, trotz deines Dialekts mich dran zu halten. Du kommst ja aus der Radiobranche. Hast du das in irgendeiner Form trainiert? Hast du Kurse besucht oder wie schafft man es tatsächlich, so einen unangenehmen Dialekt so angenehm zu verkaufen?
Ich finde das großartig. Endlich, ich sage es ehrlich, endlich mal aus Deutschland so eine Ansage über den Dialekt, weil ich war erstaunt bis jetzt, dass Deutsche generell sehr, sehr positiv auf unseren österreichischen Dialekt oder unsere Sprache reagieren. Ich find's erfrischend, dass das mal jemand nicht so sieht. Ihr habt ja auch ein, muss man dazu sagen, aber da können wir später nochmal drüber reden, etwas verzerrtes Bild von uns Österreichern, das euch medial und über diverse Kanäle vermittelt wird. Und ich kann das schon verstehen. Ich kann das absolut verstehen. Wie schafft man das? Ich glaube, darauf habe ich keine wirkliche Antwort. Also ich habe 13 Jahre lang Radio gemacht und auch dort habe ich angefangen, genauso wie mit Fotografie, mit völliger Ahnungslosigkeit. Ich habe nur dieses Gefühl gehabt, ich möchte das machen, das klingt nach einem wahnsinnig spannenden Beruf. Der Erste sein in der Früh, der aufsteht und beim ersten Kaffee Menschen irgendwie ein bisschen den Tag zu verschönern, zu erleichtern, da ein bisschen dabei sein zu dürfen. Das habe ich spannend gefunden und habe dann gemerkt, okay, dann musst du aber mit deiner Aussprache ein bisschen wahrscheinlich deutlicher und ein bisschen weniger dialektisch werden. Weil es gibt ja, wenn ihr findet, dass ich Dialekt spreche, dann solltet ihr mal nach Österreich kommen und euch ein paar Dialekte anhören. Da versteht ihr kein einziges Wort.
Das, also, ich wollte gerade fragen, wenn ich in Augsburg oder Bayern unterwegs bin, die versuchen ja Hochdeutsch mit mir zu reden. Aber wenn man mit so Urgesteinen Bayern, also verstehst du ja gar nichts mehr. Also das ist schon heftig.
Ja, kein Wort. Also für österreichische Verhältnisse ist das nahezu Hochdeutsch, was ich hier mit euch spreche. Aber
Sehr angenehm.
Also ich glaube natürlich, ich habe damals genauso wie, ich habe ja mal dieses Video, wenn wir schon über meinen YouTube-Kanal reden, dieses Video gemacht, warum du 1000 Dinge anfängst und nichts wirklich fertig machst. Mhm. Ich habe diese Neigung, mich interessiert wahnsinnig viel und wenn mich was richtig interessiert, dann kann ich mich da so dermaßen reinkippen für eine gewisse Zeit, dass ich plötzlich aus der Sicht derer, die es gut können, zu 80% ans Ziel kommen und die einfach sagen, boah, du kommst echt schnell an ein echt brauchbares Ziel und wirst besser als die meisten anderen nach sehr langer Zeit. Und genau wenn ich das höre, höre ich meistens auf. Es ist so.
Aber das spiegelt sich ja auch in den Zahlen wieder bei dir. 58 Videos und fast 40.000 Abonnenten. Das ist ja genau das. Du machst wenig und erreichst viel. Und das,
ich sollte jetzt wahrscheinlich aufhören. Ich sollte mit YouTube wahrscheinlich jetzt aufhören. Weil
nein, bitte nicht. Du hast hier echt zwei Fans sitzen, auch wenn das jetzt eben nicht so klang.
Und das trotz des Dialekts. Nein, das klingt schon so. Ich habe schon ich verstehe sowas schon. Also genau, bin härtere Sachen gewohnt.
Es war ein dickes Augenzwinkern dabei.
Ja, bin wesentlich härteres gewohnt.
Darf ich noch
also kurz? Nein, ich habe nur abschließend, ich habe keine Kurse oder so gemacht. Ich habe einfach versucht, ich habe Radio dann viel gehört, habe versucht herauszufinden, was macht den Unterschied zwischen mir und dem, was ich da höre. Habe mich selber aufgenommen, bin schnell draufgekommen, habe dann versucht, das zu korrigieren. Dann habe ich ein Angebot bekommen von einem großen Sender, habe das gemacht und dort wurde das als ausreichend,
empfunden. Wahrgenommen. Selbstanalyse ist ja auch wichtig. Ja. Ne? Gerade wenn du sagst, du hast dich aufgenommen, angehört, ist natürlich wichtig.
Du betreibst ja tatsächlich dieses Shootcamp. Mich würde jetzt mal interessieren, das ist ja, also da bietest du ja auch Online-Kurse an und auch, ich glaube, in Real. Wie ist es mit deiner Haupteinnahmequelle? Ist das dein eigentlicher Hauptjob oder machst du eigentlich eher Richtung Video oder sind es eher die Fotoshootings, die du dazu nutzt, richtig Geld zu verdienen? Also wo ist deine Haupteinnahmequelle, wenn ich das mal so frech fragen
natürlich
darf?
Natürlich darfst du. Also das ist auch wieder so ein Scannerproblem. Ich frage mich in 2 Jahren nochmal und es wird wieder eine andere Antwort sein.
Ja,
also ich hab eine Zeit lang mit Film, mit Werbe- und Imagefilm meine Haupteinnahmequelle gehabt, habe dazu Porträts und ein bisschen Werbefotografie gemacht. Dann war es eine Zeit lang Werbefotografie, die meine Haupteinnahmequelle war und Film war quasi nebenbei. Dann hat das mit Shootcamp begonnen. Eigentlich ist das aus Workshops, die ich gemacht habe, entstanden. Das wiederum ist logischerweise entstanden, weil ich eben gesagt habe, mir fehlt ein bisschen ein bisschen was aus Radio. Ich weiß, dass ich im Radio gelernt habe, Dinge in gefühlte kurze Längen zu packen. Also etwas einfach und simpel zu erklären, das habe ich immer schon gekonnt. Ist, glaube ich, auch eine Scanner-Struktursache, dass man die Zusammenhänge verstehen und dann einfach in einfachen Worten erklären kann. Und mir hat es Spaß gemacht, Menschen Fotografie beizubringen. Denen hat es Spaß gemacht, die haben dann gesagt, mach das doch mal online, weil ich bin so weit weg und ich würde ein Ticket, also einer hat mich tatsächlich auf diesen Zug gebracht, weil er bei mir ein Ticket für einen Workshop kaufen wollte und wollte von mir, dass ich ein iPad in den Raum stelle und er hört einfach zu und mit Kamera und schaut und hört einfach zu und ich habe dann gesagt, ja, aber dafür kannst du doch kein komplettes Ticket kaufen und du sitzt dann irgendwo in Hamburg oder so und schaust zu und dann fand ich, na Moment, warum machen wir das nicht einfach als Videokurs? Das gab's, also ich will nicht sagen, das gab's nicht, das gibt's schon lang, aber wir haben, also die ersten Gedanken dazu gab's schon um 2011, 12 herum und wir haben tatsächlich begonnen damit 2013 und 2014 war das Ding dann wirklich.
Da wart ihr ja schon Profis online. Zur Corona-Zeit, oder?
Ja, zu Corona haben wir Gott sei Dank schon sehr viel Erfahrung auf dem Gebiet gesammelt und haben ein Team aufgebaut und so. Und das ist jetzt seit 7, 8 Jahren, das hat sich von einem Nebenprojekt dann auch wieder zum Hauptprojekt und auch einer Zeit lang zur Haupteinnahmequelle natürlich geformt, weil immer dort, wo der Fokus am stärksten gerade ist, dort ist dann natürlich auch die Haupteinnahmequelle. Ja. Und im letzten Jahr habe ich dann den Fokus darauf gerichtet, das Shootcamp quasi mit einem Team als eigenständiges Unternehmen aufzubauen. Da sind wir immer noch.
Wow, wie viele Leute sind im Team?
Wir halten das Team gezielt so klein wie irgendwie möglich. Also wir sind ein Fix-Team momentan eigentlich nur von 6 Personen und dann gibt es noch ein paar Zuarbeitende, die auf die projektbezogen einfach mit uns arbeiten.
Aber die 6 Personen sind alle selbstständig, sag ich mal, oder sind das deine Angestellten? Nein,
ne? Na, angestellt davon sind zurzeit 3, der Rest ist selbstständig, beziehungsweise sind wir 2 Partner, die das Ganze gegründet haben. Also so ergeben sich dann 6.
Ein Glück für dich jetzt in der Situation.
Ja, also jetzt mit dem gebrochenen Arm bin ich wahnsinnig froh, weil ich hatte das auch schon anders. Ich hatte auch schon Krankenhausaufenthalt und Arbeitsunfähigkeit ohne eine Einnahmequelle. Das war dann nicht so lustig. Nee. Was mich wahrscheinlich auch ein Stück weit dazu gebracht hat, zu sagen, ich möchte gerne ein bisschen diversifizieren. Und das ist was Selbstständige generell. Ich glaube, zu dem Punkt kommt jeder Selbstständige irgendwann, dass einfach nur eins zu eins meine Arbeitszeit und Dienstleistung zu verkaufen, kann nicht auf Dauer die Lösung sein, weil du immer riskierst, dass du ausfällst, dass irgendwas passiert und dass du gerade nicht kannst. Und dann bist du, egal wie gut es gelaufen ist, dann bist du innerhalb von wenigen Monaten einfach erledigt. Und das ist zu riskant. Also ich glaube, Selbstständigkeit sollte immer quasi der Auslöser sein, sich in Richtung Unternehmer zu bewegen und einfach ein bisschen Einnahmequellen zu finden.
Ich habe noch was ganz Wichtiges vergessen. Christian, deine Webseite findet man unter christiananderl.com, das ist richtig?
Richtig.
Und die Shootcamp-Seite ganz einfach unter shootcamp.at, richtig?
Ganz genau, ja.
Genau, stimmt. Dann haben wir das auch abgehakt.
Genau, stimmt. Dass die Leute wissen, wo sie gucken können, wenn sie mal in deiner Nähe sind oder wie auch immer, dass sie mit dir zusammen was Schönes erleben können.
Das wäre schön.
Du hattest es gerade schon angesprochen. Du hattest halt nicht immer Glück im Leben. Das sieht man jetzt in deiner jetzigen Situation. Schulter zertrümmert, dann mochte wohl irgendeine Oma im Kreisverkehr dein Dialekt nicht. Und dann erster
Das ist böse.
Nein, Quatsch. Das ist böse. Und war das dein erster Zweiradunfall oder hast du damit dummerweise schon Erfahrung gesammelt?
Also Zweirad ist jetzt relativ, ich bin, also ja auch, oder war mal, muss ich jetzt ehrlicherweise sagen,
Mountainbiker. Michi, ohne Scheiß, mit einem Unfall Erfahrung gesammelt, wie hört sich das denn an? Ich bin ein erfahrener Autounfallmensch.
Ja, doch, aber er hat schon nicht Unrecht. Es ist eine Art von Erfahrung sammeln, die man sich nicht wünscht, aber da kann man wahnsinnig viel mitnehmen draus. Das stimmt schon. Ja,
schon recht. Aber ich muss links abrollen, rechts Salto nach vorne, dann bleibt der Arm heil.
Ja. Also tatsächlich. Vielleicht hätte ich besser fallen lernen sollen, wer weiß. Ja,
wobei, du bist doch so ein Zweirad-Junkie. Alles, was Räder hat, ist doch
dein Ding. Alles, was Räder hat. Fahrräder, Motorräder, Mopeds, Skateboards. Wenn es Räder hat, dann bin ich leider schlagartig verliebt. Kann ich nichts machen.
Okay.
Aber es war tatsächlich am Motorrad, was tatsächlich mein erster Unfall, ja. Also was absurd ist, weil ich auch Ringmotorrad fahre und die Vorstellung, dass ich mit 260 über den Ring fahre und nie was passiert und da fährt man zum Teil, also das ist wirklich verrückt eigentlich mit 180 mit dem Knie am Bodenstreifen und so. Aber du bist dort in deiner geschützten Umgebung, du weißt, alle sind in dieselbe Richtung unterwegs, alle passen aufeinander auf und die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert, ist gering und selbst wenn du fällst, dann rutschst du meistens einfach ins Kiesbett. Die Sache ist erledigt. Also es geht meistens verletzungsfrei aus. Aber ist mir noch nie was passiert, das war tatsächlich mein erster Unfall.
Und irgendwie jetzt, im Kreisverkehr, ne?
Und jetzt schlagen wir mal den Bogen wieder zur Fotografie. Erzähl doch mal tatsächlich den Leuten, wie man jetzt mit nur einer Hand und auch noch mit der linken überhaupt das noch schafft, irgendwie Fotos zu machen. Wie bedienst du die? Und ich habe ja in dem einen Video auch schon gesehen, du hast dein Smartphone neu lieben gelernt dadurch, ne?
Ganz genau, ja, weil ich ehrlicherweise habe ich ein bisschen aufgegeben. Nach 4 Wochen der Versuche, mit der linken Hand meine Kamera zu halten, den Auslöser zu drücken und Fotos zu machen, habe ich ein Stück weit aufgegeben. Es geht schon, also mit kleinen Kameras. Sowas wie Leica zum Beispiel hat eine ganz gute Form für sowas. Da kann man tatsächlich Kamera und Objektiv auf die Handfläche legen und oben mit dem Finger auf den Auslöser greifen. Da geht das. Aber sobald es schwerer wird und bei mir waren halt, also die R5 ist ein Stück zu groß dafür, zu dick und zu schwer alles zusammen. Und die 1DX sowieso, da brauche ich gar nicht nachdenken. Und es war mir dann, um ehrlich zu sein, auch zu mühsam irgendwann, weil ich mir gedacht habe, das, was ich wirklich machen will, kann ich jetzt sowieso nicht machen, weil ich bin viel in Bewegung beim Fotografieren.
Ja.
Und das geht sowieso nicht wirklich. Und habe mir dann gedacht, okay, dann werde ich mein iPhone zur Hand nehmen, weil eigentlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass niemand den Unterschied merkt in meinem Instagram-Account, was mit iPhone und was mit R5 gemacht ist oder mit 1DX oder was auch immer. Niemand merkt den Unterschied. In 9 von 10 Fällen ist es wirklich egal. Und ich bin jetzt tatsächlich momentan mit iPhone unterwegs. Ich habe halt Jobs in Sachen Fotografie gehen gar nicht. Also das wird noch einige Monate dauern, bis ich eine Kamera ordentlich aufheben kann, weil da hilft es jetzt auch nichts, die linke Hand zu benutzen, weil da wird allein die Bewegung mit dem Körper und die Anstrengung wäre zu viel gerade. Das tut weh, also massiv. Und ich habe die dringende ärztliche Empfehlung, mit einem Gelenkskopf, der in 8 Teilen liegt, mich so weit wie möglich nicht zu bewegen, damit das nicht verrutscht, weil sonst
verständlich
jetzt bitter.
Ich hoffe, du bist nicht also, der Mensch, der auf der rechten Seite schläft.
Na, doch, war ich bis vor 4 Wochen.
Genau das also habe ich auch gerade gedacht. Wie macht man das nachts, wenn man sich bewegt, ne?
Die ersten 2 Wochen waren relativ spannend. Ich muss immer den rechten Arm, ich muss mir am Rücken legen. Rücken schlafen geht eigentlich gar nicht für mich. Und dann so einen länglichen Polster unter den rechten Arm irgendwie kriegen, damit der ein bisschen erhöht liegt. Und dann geht irgendwo, gibt es einen schmerzfreien Punkt und an dem kann ich dann manchmal einschlafen. Super, super. Aber ich habe ein 1,5-jähriges Kind, ich bin nicht schlafen gewohnt.
Also insofern.
Komm, sollte alles so sein. Nein,
freut natürlich freut sich nicht. Deine Frau, dann bist du nachts öfter mal wach, kannst dich dann ums Kind kümmern, auch gut.
Na, meine Frau hat, nein, leider gar nicht, weil meine Frau hat gerade den größten Respekt und all Mitleid und alles von mir, weil die ist natürlich jetzt mit 2 Kindern allein. Eigentlich hat sie jetzt 3 Kinder daheim, das kann man ehrlich sagen. Und das ist, ich kann ja nicht mal den Kleinen nicht mal hochheben. Ich kann mit einer Hand, gibt es nicht viel, was ich beitragen kann.
Ich hoffe, dass
Geschirrspüler ausräumen kann ich. Dauert 20 Minuten.
Vorbei für dich. Ne?
ja, irgendwann.
Ein wichtiges Thema noch, was leider wieder unter die Haut geht. Ein Ereignis in deinem Leben, das dich jetzt ein Wort erklären lassen soll, bitte. Und das Wort heißt Movember. Nicht November, sondern Movember.
Das war tatsächlich die spannendste Episode in meinem Leben wahrscheinlich bis jetzt. Das ist jetzt, ich habe dann bald 10-jähriges Jubiläum. Deswegen habe ich jetzt auch gerade wieder ein Video dazu gemacht auf meinem YouTube-Kanal. Es ist nämlich jetzt genau 10 Jahre her, dass ich zum ersten Mal selber von Movember gehört habe. Eine ganz lustige Aktion, wo Männer sich einfach, die Idee war sehr einfach und sehr prägnant. Männer lassen sich Schnauzer wachsen im November und nennen ihn dann Movember, damit sie möglichst oft darauf angesprochen werden, wie fürchterlich sie damit ausschauen und dann sagen können, stimmt, ich mache das aber für Movember, google mal oder schau mal auf movember.com, dort wird das erklärt. Und die Sache dahinter, die Idee dahinter ist, Männer einmal im Jahr daran zu erinnern und einfach Aufmerksamkeit darauf zu machen, dass Vorsorgeuntersuchungen eine gute Idee wären, einmal im Jahr. Das ist was wir Mädels von klein auf schon mitgeben auf den Weg und immer sagen, das ist für Frauen ist das selbstverständlich. Du gehst einmal im Jahr zu einer Vorsorgeuntersuchung. Fertig. Die denken da nicht drüber nach, die machen das. Und Männer machen das genau nie, weil es uns einfach nie beigebracht wird. Mhm. Und spätestens dann, wenn es halt zumindest irgendeinen Verdacht gibt, zum Arzt zu gehen, weil Männer neigen halt dazu zu sagen, ich gehe nicht, bevor es nicht höllisch wehtut oder blutet.
Oder,
und das ist so ein bisschen die männliche Herangehensweise. Und das war 2011, habe ich davon zum ersten Mal was gehört und habe dann befunden, das ist eine gute, lustige Idee, war aber schon fast vorbei und irgendwie war es zu spät und ich habe dann gesagt, 2012 mache ich mit. Allerdings bin ich dann 2012 selber, genau zur selben Zeit, im Ende September, im Krankenhaus gelegen mit einer Krebsdiagnose. Und das Witzige daran ist, ich wäre nicht mehr da, hätte ich nicht 2011 von Movember mitbekommen, weil ich nämlich so gut wie keinen Verdacht hatte. Mhm. Es war ein nicht schmerzhafter Punkt an meinem Körper, der ein bisschen sich komisch vielleicht angefühlt hat, aber nur dadurch, dass er nicht schmerzempfindlich war. Mhm. Aber das war's. Wegen so, ich sag's gerade raus, wie es ist, ich wäre davor höchstwahrscheinlich nicht oder zumindest nicht so schnell zum Arzt gegangen. Mhm. Ich hätte es noch lang vor mir hergeschoben, hätte mir gedacht, geht schon noch weg und irgendwann Monate später wäre es nicht mehr weggegangen.
Und dann wäre es weg.
Nur eben, der Punkt ist, mir hat dieser Arzt dann gesagt, bei dem ich war, wären sie heute nicht gekommen, hätten sie noch 10 bis 12 Monate. Ja. Und hat mir auch gesagt, der Punkt, an dem sie es gespürt hätten, wäre der Punkt, wo es längst zu spät wäre. Wenn du es spürst, hast du noch 2 bis 3 Monate und dann ist es einfach zu spät. Klar. Und ja, ich habe das halt überlebt und weil ich gegangen bin und umso mehr natürlich dann beschlossen, ich muss November, muss ich gar nichts, ich möchte November einfach unbedingt da was beitragen dazu, dass Movember, dass diese Idee ein bisschen bekannter wird und habe prominente Österreicher und Österreicherinnen, beide, vor die Kamera gebeten, um sich mit einem Schnauzer für diese Geschichte fotografieren zu lassen. Und das war dermaßen erfolgreich in Österreich, dass da haben so viele Prominente mitgemacht. Und wir haben es dann sogar in die Zeit im Bild geschafft, die größte österreichische Nachrichtensendung des Landes. Und in alle Magazine und Zeitungen, das war ein ziemlich großes Ding. Und seitdem gibt es hier auch Movember-Mitglieder.
Ja. Gänsehaut und großartige Geschichte, Christian. Also vielen, vielen Dank, dass du uns das erzählt hast. Für alle, die da nochmal nachgucken wollen, es gibt auch eine deutschsprachige Seite, de.movember.com.
Genau. Die erzählt für jedes Land mittlerweile gibt es eine AT und DE und so weiter. Ja. Ihr müsst euch nicht bedanken, ihr müsst euch nur rasieren. Das ist das Einzige, was ihr müsst.
Ja.
Heute aber ist übrigens Clean Shave Day.
Ich bedanke mich vor allem für deine Ehrlichkeit. Also das ist eine faszinierende Geschichte und ich kann da wirklich auch nur komplett das Dick unterstreichen. Mhm. Ich habe meine große Hafenrundfahrt auch schon hinter mir und das ist wichtig, Leute, das ist wirklich wichtig.
Man muss, und kein Problem ist auch keine Lösung, auf jeden Fall. Man muss darüber reden und das auch machen, das ist das Problem. Ne?
Das war genau für mich auch so ein ganz wichtiger Punkt, über den ich damals im Krankenhaus nachgedacht habe, weil Hodenkrebs ist nichts, womit man gerne an die Öffentlichkeit geht. Es ist irgendwie, keine Ahnung, so ein Reflex. Und ich bin im Krankenhaus gelegen und habe mir gedacht, aber das ist vielleicht genau das Problem, das wir Männer haben. Das ist vielleicht genau der Grund, warum es Movember sowas wie Movember geben muss und warum es gescheit ist, das zu tun, weil wir sind so Deppen, wir müssen nicht drüber reden, bevor es nicht wirklich dramatisch wird. Ja, genau. Und selbst dann sagen wir, ja, na, geht schon. Warum? Wozu? Was bringt niemandem was, außer dass man früher stirbt? Und ich habe damals, das Schönste für mich an dem ganzen Projekt war, dass mir ein 25-Jähriger, damals 25-Jähriger, ein Mail geschickt hat und gesagt hat, danke, dass ihr, weil meine Frau hat natürlich mitgeholfen, die war Maskenbildnerin und Visagistin für das ganze Projekt und hat mich bei dem Kalender, den wir gemacht haben, und wahnsinnig unterstützt. Und der hat geschrieben, danke, dass ihr das gerade zu so einem großen Thema gemacht habt. Sonst wäre ich nämlich vor 2 Wochen mit ziemlicher Sicherheit nicht zum Arzt gegangen, der mir dann tatsächlich genau dasselbe gesagt hat wie dir. Du hättest noch ein Jahr. Und da haben wir dann gedacht, okay, jetzt hast du.
Das will man nicht hören. Nein.
Den will man nicht hören, aber ich war wahnsinnig froh in dem Moment, dass er den gehört hat. Und da war für mich dann klar, wir haben mit dem, was wir gerade getan haben, wahrscheinlich gibt es auch noch andere, die nichts gesagt haben, aber ist auch völlig egal. Es hat einer in diesem ganzen Ding hat gesagt, es hat funktioniert und ich habe es jetzt überlebt, weil ihr mich darauf hingewiesen habt.
Genau, dann hast du und damit war für mich erreicht, klar, was du wolltest.
Habe das Ziel erreicht, mehr als das und ja. Kann man ruhig unterstützen.
Ich höre gerade einen Hubschrauber im Hintergrund, kann das sein? Oder was
ist? Ich werde abgeholt.
Ist der so laut, dass ich... das ist tatsächlich, hin und wieder mal fliegt da, wir haben ein Krankenhaus in der Nähe und hin und wieder fliegt da...
Und ein Kuckuck.
Passend zum Thema.
Kuckuck, ja. Andere blenden irgendwelchen Ambient-Sound ein, bei uns haben die Gäste den.
Ist ja, ich lebe einfach schon in der Nähe von einem Krankenhaus, nach den ganzen Geschichten, die ich schon erlebt habe.
Ein Glück für dich.
Nein, Spaß. Ist reiner Zufall, ist echt reiner Zufall.
Ja. Michi, schnellste, neueste, beste, dein Thema.
Genau, und zwar schwenken wir mal wieder zum Fotografie und deinen YouTube-Kanal. Man sagt ja schon, du bist der Fotografie-Therapeut und Psychologe, so nennen dich ja schon einige. Und du erzählst auch oft, dass die neueren Kameras und Hardware, dass es eigentlich nicht wirklich wichtig ist und dass man besser auf andere Dinge konzentrieren soll. Jetzt wirklich mal eine Frage, gibt es wirklich für dich keinen Grund, auch wenn Geld überhaupt keine Rolle spielt, sich das Neueste, Schnellste oder Beste zu kaufen?
Doch, selbstverständlich. Ja, doch, selbstverständlich. Mhm. Wir wissen, dass das Spaß macht und wir wissen, dass neue Technik in der Hand haben, neues Spielzeug in der Hand haben. Mhm. Das ist großartig. Das steht, also ich bin da sehr anfällig und sehr affin. Mhm. Ich bin extrem Kickstarter-anfällig auch. Ich bin, ich unterstütze gern solche neuen Dinge und wenn was Neues da ist, neue MacBooks, neue Kameras, neue was, Gott was, neue PlayStation. Gut, das ist lang her. Das
so war eine Männerkrankheit, glaube ich.
Ja, das ist halt neu. Oh, neues technisches Spielzeug. Oh, cool. Ja, natürlich stehe ich auch drauf. Und wenn man sich das gönnen will, dann soll man sich das auch gönnen, um Gottes Willen. Also ich bin der Letzte, der sagt, weg mit dem Zeug. Aber mir geht es ja nur darum, dass man dabei nicht aus dem Auge verliert, dass das ist schön, lustig, macht Spaß, ist toll, macht unser Leben leichter und einfacher. Und wenn es Technik gibt, die mir dabei hilft, meine Fotos zu machen und meine Nerven schont und mir Zeit spart, großartig. Ich will nur nicht, dass wir aus dem Auge verlieren, dass Fotografie eigentlich nur ein kleines Werkzeug ist für so viele andere Dinge. Also das eigentlich Faszinierende dran ist ja gar nicht Blende, ISO, Belichtungszeit und die Tatsache, dass man das dann bannen kann auf ein Bild. Ja, auch, das ist am Anfang extrem beeindruckend. Aber was man damit machen kann, wie viele verschiedene Perspektiven Fotografie an sich haben kann, wie viele Herangehensweisen und Denkweisen und Sichtweisen es da gibt und was man alles darstellen kann und Geschichten erzählen und boah, da kann man einfach so wahnsinnig viel anderes damit machen, solange man sich nicht, also ich finde es halt schade, dass gerade im Internet so viel diskutiert wird über welcher Kamerahersteller macht die beste, welche Kamera ist die beste, welches Objektiv ist das beste, aber so wenig, das wäre ja okay, aber es wird so wenig darüber diskutiert, wie kann man was bewegen, wie kann man was tun, was kann man alles machen.
Ich glaube, das
hängt... Entschuldigung. Genau, ich bin ja auch eigentlich so der gerne Review-Typ. Ich stelle gerne Objektive vor, wenn es mal so kommt, auch eine Kamera und so weiter. Aber ich habe festgestellt, einfach nur hinter seinem Schreibtisch zu sitzen und das Datenblatt ablesen, das füllt mich so nicht mehr unbedingt aus. Also ich merke schon, dass es wichtig ist, mit dem Objektiv oder ob es eine Festbrennweite ist oder irgendwie rauszugehen, Sachen einzufangen, Bilder zu zeigen, zu demonstrieren, was man damit Schönes anfangen kann. Und das wäre schön, wenn ich das so weiterbehalten kann. Also nicht nur, wie gesagt, Datenblatt ablegen, sondern wirklich den praktischen Wert so eines Objektivs.
Und kannst du ja, Michi. Ne? Also da zwingt dich ja keiner zu. Und du hast ja auch jetzt gerade mit deiner Georgien-Reise gezeigt, wenn ich mal ein bisschen Werbung auch für dich machen darf, dass das wirklich faszinierend ist, auch dass dieses Dabeisein, also das Foto machen und auch auf Tour zu sein und Dinge in einem komplett dir fremden Land zu entdecken. Das ist ja, es kommt ja rüber in der Serie wie sonst nirgendwo. Also richtig, richtig genial. Guckt euch das unbedingt an. Reise nach Georgien heißt es, glaube ich, ne?
Eine Reise nach Georgien.
Und das kann ich auch total unterstreichen, was du sagst, Christian. Ich würde aber trotzdem den Gedanken noch nicht ganz verlieren und damit auch unsere kompletten Technik-Nerds hier nicht abschalten. du machst jetzt mal komplett im Kopf dein ganzes Fotoregal leer und hast jedes Budget, welche Kamera, also du kannst ein Body und ein Objektiv dir kaufen. Puh. Welches wären die beiden? Geld spielt keine Rolle.
Jetzt kommt er mit dem Mittelformat, pass auf.
Ich finde es spannend, so eine kleine Gedankenspiele. Das ist so wie Lotto gewinnen. Was macht man mit dem ganzen Geld?
Ja, ist wahnsinnig schwierig, weil natürlich wäre ich jetzt einerseits bei der neuen Hasselblad, weil ich habe eine alte Hasselblad mit altem digitalen Rückteil und ich liebe das, aber mit der gehen so viele andere Dinge, die mir Spaß machen, halt einfach nicht. Leica wäre eine, die ich einfach noch nie hatte und wo ich tatsächlich hin und wieder mal drüber nachdenke, zu schwenken. Aber ich glaube, also aus meiner aktuellen Erfahrung mit Kameras, mit denen ich jetzt arbeite, würde ich mir dann einfach wieder eine R5 mit einem 50-35 kaufen. Das wäre das eine Ding, das ich mir dann zulegen
bietet dir ja auch alle Möglichkeiten, ne? Also 15 genau bis 35 kannst du ja wirklich alles machen. Vielleicht genau, bis 15, auf Sport 35, oder Tiere oder sowas,
bis,
ne?
Genau, bis auf Sport, Tiere, dann müsste ich halt längere Brennweite, aber darf ich ja nicht. aber mit dem Set bin ich tatsächlich in letzter Zeit sehr viel unterwegs und das macht tatsächlich den meisten Spaß.
Was hat das für eine Lichtstärke, das 15 bis 35?
Das ist ein 2.8.
Okay. Also auch schon ein ziemlicher Klopper.
Ist das ein 2.8 oder ein sogar ein das machen vier Wochen ohne Kamera mit mir und ich weiß nicht mehr, wie meine Ausrüstung eigentlich funktioniert und was draufsteht.
Das ist ein 2.8er, ein L-Objektiv.
Ich glaube, es ist ein 2.8er, genau. Ein 15-35 2.8er.
Mit dem Ultraschall, ne? Motor.
Ich finde, du hast dein Studio und dich immer sehr schön ausgeleuchtet. Das sind bei deinen schönen Beiträgen. Und was auffällt, ist so ein Weitwinkel. Wenn du arbeitest ja, du gestikulierst mit deinen Händen extrem viel rum, was ja auch gut ist. Aber wenn deine Hände mal so ein bisschen nach vorne zur Kamera gehen, dann werden die so tierisch groß. Ja. Genau. Mit welcher Brennweite filmst du eigentlich, wenn du deine Moderation
machst? Ich mache das meistens so um die 18-20 Millimeter herum tatsächlich.
Am Kleinbildformat?
Ich mache das am Kleinbild mit 18 bis, mit der R5 auf 18 bis 20, 22 Millimeter in dieser Gegend.
Wow, das ist ja schon gewagt.
Also das kommt für mich aus der Porträtfotografie einerseits, der Grund, warum ich Weitwinkel ganz gern benutze und auf der anderen Seite, also ich habe Weitwinkel immer schon gern benutzt, auch als ich Musikvideos, Imagefilme und so gemacht habe früher, war das für mich immer so, Weitwinkel hat so eine eigene, eben weil es verzerrt, so eine eigene Optik, so eine, Das ist ein bisschen mehr Action. Dann ist die Sache, ich weiß, dass ich auch jetzt, wenn ich da mit euch sitze, alleine in meinem Wohnzimmer mit einem MacBook und gestikuliere mit einer Hand wie ein Verrückter, weil ich rede halt so. Ich kann irgendwie, das ja, war gut. Immer schon so. Ich glaube, ich habe mir das auch beim Radio angewöhnt, weil du beim Radio schnell bemerkst, dass es deine Stimme verändert, wenn du mitgestikulierst. Dann unterstreichst du noch einmal ein bisschen. Und ich wusste, dass ich das tue. Und dann habe ich mir gedacht, dass, ja, wenn ich das schon mache, dann holen wir das wenigstens ins Bild und das auf eine schräge Art. Und der andere Grund ist tatsächlich, dass ich in der Porträtfotografie großer Freund von Weitwinkel manchmal bin, nämlich dann, wenn ich Intimität schaffen will. Also wenn ich will, dass man dem Fotografierten einfach näher kommen kann. Und ich habe mir dann gedacht, wenn ich einen YouTube-Kanal mache, dann ist ja der Sinn und Zweck der Übung nicht zuletzt, dass wir uns da zusammensetzen und auf Augenhöhe möglichst nah aneinander uns unterhalten. Also habe ich mich für Weitwinkel entschieden.
Was mich allerdings wundert bei dem Weitwinkel, ich sehe ja ganz genau, du bist ja so schön mit deinem Raum, den hast du ja richtig schön da reingepackt. Ich achte ja auch immer auf Objektive und die haben ja gerade in der Videografie die sogenannten Verzeichnungen, gerade bei Weitwinkel oben und an den Seiten. Deine Linien sind schnurstracks gerade. Ist das ein Bildausschnitt?
Arbeitest du da
so ein bisschen mit?
Nein, mit dem 1535, also ist nicht komplett gerade. Man sieht es, wenn man ganz genau, wenn man es wirklich sieht, man an der oberen und an der unteren Kante so eine leichte Biegung noch drin. Aber das 1535 ist tatsächlich erstaunlich verzerrungsfrei. Deswegen würde ich es auch nehmen, wenn es das einzige wäre, das ich haben darf.
Für die, die es wissen wollen, kostet auch schlappe 2,5 so um den Dreh.
Das kauft man sich einmal im Leben, dann ist das ja auch
genau. Okay. Genau, das ist ein Erbstück. Top. Genau. Linsen sind Erbstücke, die kann man für immer behalten. Außer mein 2470, der Herrgott hab selig, das hat sich verabschiedet. Das ist mein einziges Objektiv, das bis jetzt verstorben ist, aber das ist auch schon 13 Jahre alt gewesen.
Achso, ich dachte, das lag jetzt irgendwie noch auf dem Motorrad dabei oder sowas.
Nein. Also das Motorrad hat alles hat überlebt, nur mein rechter Oberarm nicht.
Apropos Pause, nicht mehr am Leben, sowas. Ich versuche gerade eine Überleitung zu kriegen zum nächsten Thema. Ich habe das gerade völlig verkackt. Ich stelle einfach mal meine Frage, die mir auf der Seele brennt. Michi und ich sind ja, ich noch mehr als Michi, Amateure, so bezeichnen wir uns. Und wir sind eigentlich Leute, die uns auch mal den Luxus leisten können, wie jetzt auch gerade in meinem Fall, einfach mal eine kreative Flaute zu haben und einfach mal nichts zu machen und auch keinen Bock drauf haben, die Kamera überhaupt in die Hand zu nehmen oder sich halt darum Gedanken zu machen, wann mache ich wo mein nächstes Bild oder welches Thema hat mein nächstes Video. Du bist ja als Berufsfotograf und auch als jemand, der solche Sachen anbietet, das zu anderen beizubringen, hast ja eine ganz andere Motivation dahinter. Wie machst du das, wenn du mal wirklich gar keinen Bock hast? Und kann es auch sein, dass sich das dann in den Videos widerspiegelt bei dir? Und oder zeichnet das eben halt den Profi aus, dass du sagst, das ist mein Job und das kann ich total trennen und das muss ich eben machen? Und verstehst du, wo meine Frage so ein bisschen drauf
abzielt? Ich weiß, was du meinst.
Wir nehmen uns manchmal diese kreativen Pausen und das kannst du ja eigentlich gar nicht, ne?
Ja, jein. Das ist halt, also zum einen ist das auch ein Grund, warum ich Fotografen immer wieder empfehle, wenn sie sich selbstständig machen, so schnell wie möglich unternehmerisch zu denken und nicht nur als Freelancer und Dienstleister. Natürlich ist das, anfangs ist es fast schwer anders möglich, da muss man die ersten Jahre mal durch dieses Freelancertum, aber dann so schnell wie möglich versuchen, etwas aufzubauen, das auch noch andere Standbeine ermöglicht. Weil einerseits kann dir was passieren und andererseits kann es eben mal sein, dass die Flaute eine brutale wird und dann kämpfst du halt enorm. Ich habe mal mit einem beeindruckenden Kollegen in England, in Birmingham, einen Vortrag gemacht. Also ich habe vor ihm den Vortrag gemacht und dabei war sein Vortrag aus meiner Sicht weitaus besser. Aber was mich daran gefreut hat, ist, ich habe über Blitze und die Einfachheit von Blitzen geredet, wie man mit Blitzen sehr einfach, sehr effizient und effektiv Szenen verbessern kann und mit so einem einfachen Werkzeug. Und der ist zu mir gekommen, bevor er seinen Vortrag gemacht hat und gesagt, du hast mich gerade aus einer Flaute rausgeholt. Die letzten 6 Monate habe ich wirklich mit mir gekämpft und nicht gewusst, was ich machen soll, weil diese Flaute da war. Und ich glaube, jetzt habe ich einen Ansatz. Ich werde mir jetzt einfach Blitze bestellen und kaufe mir die da am nächsten Stand um die Ecke. Und dann gehe ich experimentieren damit, weil das ist ein Bereich, den ich in meiner Fotografie noch nie wirklich verwendet habe. Und das ist was, glaube ich, generell funktioniert, wenn man wenn man festgefahren ist und wenn diese Flaute kommt, dann meistens aus einer Routine heraus, weil man, keine Ahnung, Porträtfotograf ist und man ist zu routiniert mit dem, was man tut. Und irgendwann wird es dann einfach einschläfernd oder man findet einfach keinen Ansatz mehr, neue Kreativität in diesen Beruf zu bringen. Und dann ist am besten, man beschäftigt sich mit einem Genre, mit dem man noch nie zu tun hat, hatte. Und probiert einfach mal was ganz anderes aus. Makrofotografie oder Wassertropfen in ein Aquarium oder weiß der Teufel was. Also etwas, das man noch nie gemacht hat, nimmt sich die Zeit dafür, das zu probieren und sich auf etwas einzulassen. Und auch eben, das ist auch ein Grund, warum ich Kurse so gern mache und nicht nur mache im Sinn von halte, sondern auch belege selber, weil wir uns da gegenseitig so wahnsinnig gut befruchten können, wenn wir so kreativ befruchten, wenn man einfach mal einen Einblick kriegt in die Sichtweise von jemandem, der ganz anders arbeitet als man selbst und man übernimmt vielleicht einzelne Teile von dem dann später in die eigene Arbeit. Also das hilft mir wahnsinnig. Und ich habe halt den Vorteil durch meine Scanner-Persönlichkeit und dass ich mittlerweile mehrere verschiedene Jobs mache. Also ich habe Shootcamp als Unternehmen, ich habe meine Fotografie, ich habe den YouTube-Kanal, wobei da ist es einfach, das ist kein Job für mich, sondern das mache ich tatsächlich, weil es einfach Spaß macht. Und wenn ich da mal keine Lust oder Zeit oder was auch immer dafür habe, dann muss ich es halt mal pausieren. Jetzt gerade gibt es weniger Videos, weil ich einfach wirklich merke, dass mit dem Arm, solange der nicht zumindest verheilt ist, ist es einfach mühsam. Und ich habe halt immer was anderes zu tun. Ich gebe mittlerweile auch ein bisschen Business-Coachings für Fotografen und Selbstständige, weil ich da das Gefühl hatte, ich kann viel beitragen und somit kann ich einfach abwechseln. Und das ist auch das, was ich tatsächlich empfehlen würde.
Also nicht festfahren, sondern wirklich sagen, wenn ich weitergehe, wieder rückwärts raus und irgendwo anders abbiegen.
Genau, woanders abbiegen
dann,
und
wie machst du das dann gerade so in der Porträtfotografie? Also was kann man den Leuten dann vielleicht sagen, die das beruflich machen und die in so einem Loch stecken und einfach, wie du schon sagst, einfach Fließband fotografieren? Sagst du denen auch, ey, wechsel mal komplett die Location vielleicht?
Ja, oder nicht nur die Location, sondern tatsächlich also eigene Projekte anfangen, die gar nichts mit dem eigenen Job zu tun haben. Okay. Nichts, was die Porträtfotografie mal kurz vergessen und einfach sagen, okay, das ist das täglich Brot, ich muss das machen, damit ich mein Geld verdiene. Okay, das ist jetzt mal so und macht mir gerade nicht viel Spaß. Und dann suche ich mir am besten eine kleine Projektidee. Geh mal Sport fotografieren und suche mir einen Kollegen, der irgendwas anderes richtig gut kann und sagt, darf ich mal bei dir einfach mitkommen? Ich würde gerne mal deine Arbeitsweise sehen. Was auch immer. Also das fehlt aus meiner Sicht sowieso ein bisschen in dieser deutschsprachigen Fotografie-Szene. Da habe ich manchmal das Gefühl, da wird noch immer zu viel auf Konkurrenz gedacht und zu wenig auf Kooperation, weil einfach mal gemeinsam was machen, sich von wem anderen inspirieren lassen, einen Workshop bei wem anderen belegen und was ganz anderes ausprobieren. Ich bin zum Beispiel dann aus der Sportfotografie für mich draufgekommen, dass mir Bewegung Spaß macht und natürlich bringt dich das automatisch dann auf den Gedanken, was könnte ich im Studio mit Bewegung alles anstellen? Und dann kommst du zurück ins Studio und fängst mal einfach was ganz anderes an und beim nächsten Kundenjob kommst du vielleicht drauf, warte mal, mit dir könnte ich doch eigentlich auch sowas machen. Mhm. Also ich glaube, da muss man sich einfach nur in Bewegung halten.
Ich muss auch mal dich nochmal den Schleim ums Maul schmieren. Also ich glaube dir jedes Wort, Christian. Also,
tut mir gerade gut mit dem gebrochenen Arm.
Ist wirklich so. Also ich bin wirklich begeistert von dem, was du so erzählst. Ich habe das Gefühl, das meinst du auch alles so, was du von dir gibst. Ganz,
das
ganz große
ist
Klasse.
Definitiv meine ich das so, ja. Danke. Ich bin aus dem Alter raus, wo ich irgendwas sage, was ich nicht nur so meine. Das ist das Angenehme am Älterwerden.
Das stimmt. Das erleben wir auch gerade, nämlich.
Ja. Sag mal, gibt es eigentlich Möglichkeiten, dich auch live auf der Bühne zu sehen oder persönliche Gespräche mit dir zu führen? Bietest du Fotobox, wo du dann dabei bist in kleineren Gruppen? Machst du sowas auch? Denn wir haben jetzt ja, und das ist ja mein Community-Gedanke, wir haben jetzt ja eine neue Homepage, das heißt Deine Fotozeit, wo wir auch Veranstaltungen mit YouTubern, das, was du eigentlich gerade alles erzählt hast, mal mit anderen so zusammenkommen. Und wir haben auch einen YouTube-Kanal, wo dann auch neu, der hat schon nach ein paar Tagen gleich über 1000 Abonnenten bekommen. Das fand ich ganz, ganz cool. Und da werden wir deinen Kanal jetzt ja auch drauf verlinken und hoffen natürlich auch, dass du irgendwann mal, wenn du wieder fit bist, vielleicht auch mal mit nach Augsburg vielleicht kommst und dass du da mal was machst. Aber da reden wir noch
wenn ich wieder mobil mal drüber, bin,
wenn du irgendwann mal wieder da bist. Ne? Aber gibt es Möglichkeiten, dich mal wirklich persönlich kennenzulernen?
Also jetzt gerade mal für die nächsten Monate wird das nicht gehen. Wir haben tatsächlich, wir haben Workshops gemacht. Es gibt auch eigentlich einen regelmäßigen Workshop, der jetzt seit Corona-Ausbruch auch auf Pause, auf Hold ist. Aber wir machen zweimal im Jahr bei mir im Studio einen Porträtfotografie-Workshop bei mir in Wien. Wir reden seit langer, langer Zeit über kleinere Shootcamp-Touren oder Shootcamp-Workshop-Touren oder vielleicht sogar Photowalk-Touren durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, weil wir da mittlerweile doch eine große, große Shootcamp-Gemeinde sind. Super. Im Shootcamp mittlerweile 12.000 Mitglieder und die meisten davon sind von euch, also sind eure Landsleute.
Das heißt, sind die so reisewillig, ja?
Die sind, ja, aber also es kommen immer wieder zu den Workshops, natürlich auch kommen Menschen aus Deutschland eingeflogen und der Schweiz, aber wir wollen natürlich auch mal diese Tour machen. Ich muss aber ehrlich sagen, im Moment weiß ich genau gar nicht, wann das dann der Fall sein wird, weil Reisen war jetzt sowieso nicht so der Burner. Jetzt es verzögert sich für die nächsten 6 Monate bei mir halt wirklich alles, das heißt, da muss man mal umschlichten, aber vielleicht gibt es 2022 wieder Live-Events. Mir fehlt es nämlich auch. Also ich, so sehr ich das ganze digitale Zeug mag und YouTube-Videos, und ich liebe es, aber der Kontakt fehlt mir natürlich auch. Kommentare beantworten ist großartig, aber ich würde gern wieder mal Menschen die Hand schütteln und mit echten Menschen reden.
Genau, deswegen freuen wir uns auch so auf die Messe, deine Fotozeit, die dann im Mai nächsten Jahres ist, wo die Leute wirklich mal rankommen können. Ne? Wo es nicht nur um Technik geht und sonst pipapo, sondern wirklich um die YouTuber, dass sie sich austauschen können, Ideen sammeln und vergleichen können oder wie auch immer. Also da freue ich mich echt drauf.
Ne? Das ist mein Stichwort. YouTuber Ideen sammeln. Genau. Es gibt auf deinem Kanal, Christian, immer wirklich super Tipps, also nicht nur für Anfänger, sondern auch für fortgeschrittene Profis. Du bringst grundelementare Dinge einfach immer sehr, sehr treffend auf den Punkt. Wie ist es, hast du vielleicht 3 Tipps, wenn wir das mal begrenzen auf eine Anzahl, für Leute, die jetzt sagen, ey, das motiviert mich so, was ihr hier für einen Quatsch sabbelt. Ich möchte jetzt auch meinen YouTube-Kanal zum Thema Fotografie oder Videografie starten. Also was gibst du den Leuten mit auf den Weg als jemand, der ja auch schon ein bisschen Erfahrung in dem Bereich hat?
Ist halt so nett zu mir die ganze Zeit, dass ich mich anfange zu fragen, was da los ist. Aber vielen Dank für die.
Du sprichst hier mit Fans, das haben wir dir aber vorher schon gesagt.
Hast du nur Hater oder was?
Nein, überhaupt nicht. Nee, aber das ist vielleicht ein guter Einstieg zu der Frage, also zu der Antwort auf die Frage. Vielleicht sollte das nämlich Punkt 1 sein. Hater, egal auf welchem Kanal, sobald man irgendwas macht, was man in die Öffentlichkeit trägt, und das ist ganz egal, wo das ist, ich habe Radio gemacht, ich habe Fernsehen gemacht, bin das ich oder seid ihr das?
Das ist ein Running Gag. Jedes Mal, ich hier am Podcast sitze, klingelt mein Handy.
Ich kann es nicht ändern. Ich hatte kurz ein schlechtes Gewissen, weil normalerweise bin ich das. Habe gerade geschaut, ob ich es abgedreht habe. Also zum Ersten, wann auch immer man etwas nach außen trägt, und das ist jetzt der springende Punkt, sobald man damit erfolgreich wird, sind Hater unvermeidbar. Das ist eine Weisheit, die kenne ich seit 15 Jahren und die ist einfach, die bewahrheitet sich immer wieder. Und deswegen wäre, glaube ich, mein erster Tipp, nicht vor denen fürchten. Wenn die kommen, das als Kompliment nehmen. Man müsste sogar, ich gehe so weit, man muss sogar sagen, die als Ziel sehen. Weil erst wenn die auftauchen.
Hast du Erfolg gehabt.
Aber das ist tatsächlich so. Erst wenn die auftauchen, hast du mit dem, was du tust, Erfolg. Und das ist so, das ist technisch sogar erklärbar, weil solange ich nur freundliche und nur nette Kommentare kriege, weiß ich, dass ich nur mit Menschen rede, die mich entweder schon kennen oder die mir schon länger folgen oder die schon länger dabei sind und die mögen, was ich tue. Und das ist schön, das ist gut, aber das ist, ich mache es ja nicht nur dafür, sondern wenn du neue Menschen erreichen willst, dann ist es unvermeidbar. In dem Moment, wo du deine Reichweite erhöhst und neue Menschen dazu kommen, dann kommen solche auch dazu. Und es, zu dem Thema gibt es für mich, also ich kann mich immer wieder nur amüsieren, weil das, was ich am wenigsten begreife, und das sollte man sich zu Hatern, glaube ich, auch vor Augen halten, wenn man sich gerade kurz ärgert, das ist ein menschlicher Reflex, dass die treffen unsere Reflexe, das ist ganz normal. Aber man muss sich nur mal die Frage stellen, wie viel Zeit kann man in seinem Leben verplempern oder zur Verfügung haben, wenn man durchs Internet zieht und einfach noch dazu manchmal elendig lange hassgefüllte Kommentare unter irgendwelche Sachen schreibt, das ist das Internet. Da werden allein auf Facebook werden täglich 4 Petabyte an Daten hochgeladen. Mhm. 400 Stunden Video pro Minute werden auf YouTube geladen. Mhm. Ich verbringe keine einzige Minute mit etwas oder jemandem, der mich nicht interessiert. Und ich würde nie im Leben dort was drunter schreiben. Dann gehe ich einfach, dann geh weg und schau mir was anderes an, was mich inspiriert.
Aber also, das hört man das, so oft, aber es tut trotzdem manchmal so schitten weh und dann denkst du dir...
Ja, das ist ein natürlicher Reflex, weil einfach wir brauchen im Schnitt, da gibt es ja psychologische, da gibt es tatsächlich Studien dazu, wir brauchen im Schnitt, ich habe es vergessen, 23 positive Rückmeldungen, um eine negative zu verdauen oder so. Boah. Es sind jedenfalls, ich weiß nicht, nicht mehr, ob es 23 sind, ich will mich hier nicht festlegen, aber es ist jedenfalls viel, also man braucht viel mehr. Es sollen 10 sein, es ist immer noch genug. Ja, da muss man einfach einatmen, ausatmen und sich denken, eigentlich tust du mir leid, außer es ist konstruktive Kritik dabei.
Genau. Ja, oder ich habe hier noch keinen Kanal machen. Oder ich habe hier noch unseren Freund, so kann man das Problem auch lösen.
Hast du ein Problem? Geh weiter. Noch ein Problem. Besser ist es. So, komm weiter. Ich habe da keinen Bock drauf, hier mit den Arschlöchern rumzureden.
Ne? Der Typ ist legendär. Den kennen sogar wir in Österreich. Ja.
So kann man das Problem Reeperbahn auch lösen.
Richtig. Ein Reeperbahn-Star, oder?
Richtig, genau.
Laut meiner Information, ich war nämlich dazwischen mal auf der Reeperbahn, das klingt jetzt komisch, wir könnten jetzt abschweifen, aber das, ich war mal als Tourist quasi dort, wollte mir das mal anschauen, weil ich bei einem Job dort war. Und da hat mir jemand gesteckt, dass der Typ nicht mehr lebt, stimmt das?
Ja, das stimmt.
Hat sich selbst aus dem Leben genommen, weil er seine Zeit vorbei war. So irgendwie wurde mir das erzählt,
oder? Ja, der hat sich in dem Boxkeller zur Ritze erhängt. Das war Stefan Henschel, ganz berühmter Hamburger.
Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn. Ja, wir schweifen ab. Ja. Punkt 2 von 3 Tipps. Fürs Machen von YouTube-Videos, also für die Produktion. Es gibt sowas, und das habe ich beim Radio gelernt, und das ist für mich bei YouTube enorm wichtig und lehrreich gewesen, weil es für alle Arten von Medien, Video oder Audio gilt, die gefühlte Länge. Es gibt sowas wie eine gefühlte Länge. Es kann ein Video 20 Minuten lang sein und am Ende sitzt jemand da, hat sich fertig angeschaut und hat das Gefühl, das hat nicht lang gedauert. Das könnte ruhig noch länger dauern.
Wie es mit kann dem ein Video aber auch,
hoffentlich, das würde mich freuen. Also, es kann aber auch etwas 2 Minuten dauern und man schafft es kaum über die Hälfte drüber, weil es einfach so langweilig oder so, nicht das, langweilig, sondern
das stimmt so, das stimmt, du hast so recht, echt, ja, das ist genau
und, aber wie kann man Punkt. Das?
Und das, ja, das wollte ich gerade sagen, wie kann man das? Der Trick ist jetzt kein einfacher Trick, wo man sagt, schau mal, ein 2-Minuten-Hack und das geht von allein. Es ist etwas, auf das man sehr achten muss, das habe ich beim Radio gelernt und zwar kürzen. Und kürzen ist eine Kunst für sich. Also wirklich ein Video aufzunehmen, und das ist bei mir ein mühsamer Prozess, aufzunehmen und sich dann hinzusetzen und es sich wieder und wieder anzuschauen und sich immer wieder die Frage zu stellen, kann da noch was raus und die Geschichte oder der Inhalt bleibt dasselbe. Und alles, was irgendwie raus kann, muss raus. Es muss einfach raus. Es gelingt mir leider auch selber nicht immer, vor allem jetzt in der Situation merke ich, meine Videos werden gefühlt länger, weil ich einfach auch nicht so konzentriert bin. Aber ich weiß, dass das einfach ein Zaubermittel ist. Immer wieder anschauen oder anhören und dann sich einfach fragen, habe ich das, was ich da sage, nicht gerade vor 2 Sätze vorher auch schon irgendwie erklärt, nur auf eine andere Art und Weise und kann vielleicht 1 von den 2 raus und fertig. Und im Schnitt kann man 3-4 Kürzdurchgänge machen bei so einem Video und kommt dann drauf, es bleibt die Hälfte an der Länge, aber es bleibt derselbe Inhalt.
Das ich schreibe hier schon die ganze Zeit
und
mit.
Und die Leute sind ein bisschen begeisterter dabei, ne? Denn ich habe auch überlegt, als ich meine, das wird ja ein 8-Teiler, meine Reise nach Georgien, ich habe erst überlegt, packst du alles rein, das dauert dann 1 Stunde, das Video, habe ich gesagt, weißt du was, nee. Da schalten die Leute ja irgendwann ab. Und deswegen sind meine Videos nur so um die 10 Minuten mit tollen Bildern, rot geballert und fertig. Und ich glaube, das war eine gute Entscheidung, das wirklich so zu komprimieren und lieber in mehreren ganz Teilen sicher. Rausschießen.
Ne? Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall.
Super. Einen schuldest du uns noch, Christian.
Ja, einen schulde ich euch noch. Der dritte wäre eindeutig, das gilt für mich für alles, was man generell macht, aber alles, was man im Internet macht, auf Instagram, auf YouTube, mach es auf keinen Fall für einen Algorithmus. Die Gefahr ist nämlich extrem groß, dass man die Dinge anfängt, für einen Algorithmus zu machen. Und ich habe, wie ich dann YouTube heuer, wir haben eigentlich erst dieses Jahr im März herum wirklich angefangen, regelmäßig Videos zu machen. Und wie ich Scanner halt so bin, habe ich mich hingesetzt und habe mal die ersten 15 YouTube-Videos reingezogen zum Thema How to YouTube, wie geht das? Was, auf welche Zahlen musst du achten? Auf, worauf musst du generell achten, um da irgendwie überhaupt, damit das irgendeinen Sinn macht? Und da ist die Gefahr wie immer extrem groß, dass man sich wahnsinnig vielen Algorithmen und Dingen, die man tun soll und die man nicht tun soll, sich von dem hinreißen lässt. Ja, einmal einen Überblick verschaffen, wie funktioniert dieses ganze Spiel hier. Und es ist logisch, ein Titel und ein Thumbnail, das ist so einer der Punkte, das muss man irgendwie lernen und drauf haben. Und es, wenn niemand draufklickt, bringt nämlich das ganze Video dahinter nichts. Ja, also wir können dieses Clickbait-Thema hassen, so viel wir wollen. Mhm. Es ist meine Verpflichtung, wenn ich mir schon so viel Arbeit antue, ein Video zu machen und ich glaube, ich kann damit jemandem helfen, ist es mehr oder weniger meine Verpflichtung, es so zu servieren, dass er nicht anders kann, als drauf zu klicken.
Ja, das ist mein Manko, absolut.
Und da das muss man machen. Also, drüber, deswegen nämlich auch dieses Video damals, warum schlechte Fotografen ihre Fotos so gut finden. Mhm. Ich musste es so benennen, damit jemand draufklickt und dann sieht, was es wirklich ist. Ja. Aber da muss man halt, diese Gratwanderung ist, finde ich, eine sehr verschärfte, weil man kippt dann immer wieder rein und lässt sich von Analytics und von Dingen lenken und steuern und sagt, ich müsste jetzt eigentlich so ein Video machen und die Leute wollen das und ich müsste jetzt das und ich habe jetzt bei den letzten 10 Videos gesehen, dass die Art von Video viel besser geht als die, weil das haben doppelt so viele Menschen geschaut, ich müsste mehr davon machen. Mein Tipp wäre an dieser Stelle, das ist schwierig, aber da muss man sich immer regelmäßig mit sich in Klausur begeben und immer ein Auge darauf werfen, dass man macht, woran man Spaß hat und was man gerne macht.
Danke, dass du das nochmal gesagt hast.
Ja, also von Algorithmen wird man abgelenkt.
Du sprichst hier natürlich auch, wie gesagt, mit zwei solchen Hobbyvögeln, die sich jetzt wirklich auch gerade sehr, sehr rar gemacht haben. Und ich kann mich, einerseits möchte ich mich bei denen entschuldigen, die natürlich, die wir auch so ein bisschen verprellen, ne, mit dem Fotobuddies-Flickr-Freunden. Wir haben viel angefangen, Michi, in der Pandemiezeit. Und es ist halt auch so, dass wir es nicht schaffen, alle Sachen fertig zu kochen und immer wieder zu bedienen. Das ist, das ist nicht in Ordnung, weil wir haben da auch, glaube ich, viel Leute angesprochen, die sich darauf freuen, dass das weitergeht und wir cutten das jetzt einfach. Andererseits muss ich sagen, ihr dürft halt auch nicht vergessen, dass wir Spaß dran haben sollten an dem, was wir tun, weil sonst können wir das nicht für euch so produzieren, dass es euch auch Spaß macht. Und das ist genau das, was du auch sagst, Christian. Also absolut. Es ist einfach so, wenn du das mit Leidenschaft machst, dann brauchst du dir keine Gedanken um irgendwelche Klickzahlen zu machen, dann funktioniert das und die Leute glauben dir das, so wie jetzt auch meine Bodensee-Tour oder mein Nordfriesland, was ich gemacht habe, da war ich total in meinem Film oder du auch in Georgien und man merkt das und wenn du authentisch bleibst und wirklich das tust, was du liebst, dann entweder die Leute mögen es oder die Leute mögen es halt nicht.
Und immer geht es auch nicht, meine Tanzschule, die geht jetzt auch wieder los, es ballt sich immer alles so und dann muss man halt Prioritäten setzen, so wie Christian Priorität halt Kind auch hat. Wenn es mal nicht klappt, dann klappt es eben
absolut
nicht.
Also wirklich, ich finde das absolut in Ordnung, weil du sagst, das ist nicht in Ordnung. Ich finde, das ist absolut in Ordnung, weil ihr versucht ja auch einfach da was zu schaffen, an dem andere Freude haben, mit dem andere was anfangen können, wo sie was lernen können. Inspiration, Motivation. Ihr gebt ja richtig viel und dann kann man einfach mal auch sagen, okay, wir haben jetzt 3-4 verschiedene Dinge probiert, die haben einfach nicht so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir machen es nicht. Also ich finde, ihr seid da niemandem was schuldig, unter Anführungszeichen. Und ich sehe das auch mit meinem YouTube-Kanal so. Ich mache das richtig gern. Mir macht das wirklich Spaß und ich bin da echt gern dahinter. Ich weiß, irgendwann mal wird der Tag kommen, wo ich merke, ich habe da alles reingesagt, was ich in diesen Kanal sagen will. Und viel Spaß damit. Ich muss mich ja deswegen dann nicht dafür entschuldigen, dass ich nur 58 oder nur 180 oder nur 500 Videos gemacht habe. Ich habe gesagt, was ich glaube, das für euch relevant ist und was ich euch mitgeben möchte. Schaut euch das alles an und sehr gern geschehen, wäre dann meine Antwort.
Genau. Und irgendwann gucken es deine Kinder auch mal an vielleicht, wer weiß.
Das ist überhaupt was. Wir sind die erste Generation, die von ihren Kindern digital gestalkt werden wird. Das wird spannend.
Richtig. Olli, zum Abschluss hast du immer noch was Schönes.
Ja, ich muss erstmal nochmal sagen, was für ein geiler Real Talk heute. Also ich, da war ganz viel Wahrheit, viel ernste Themen, viel bei. Aber um eines, Christian, kommst du überhaupt nicht rum, genauso wie alle unsere Gäste. Wir wollen deinen YouTube-Algorithmus kennenlernen. Bitte öffne doch einmal jetzt live deinen Browser, am besten eingeloggt, und dann wollen wir wissen, was YouTube dir vorschlägt.
Okay, ich lese es euch gerne vor. Ihr werdet staunen, was das für Dinge sind. Ah, da schau. Andreas Ab ist tatsächlich dabei. Richtig rendern. Andy. Die besten Settings für schnelles Rendern. Aber das war's dann mit Fotografie auch schon fürs Erste. Da kommt, ja. Must-have TRX4 Traxxas 2021 Bronco. Das ist nur was für echte Modellbau-Freaks, die sich da jetzt angesprochen fühlen.
Dein Power, Thema. Power. Modellbau, fast. Guck an.
Modellbau, ich meine, ein großartiges Hobby, das ich mit meinem Sohn gerade gestartet habe. Da ist auch schon das nächste Hobby. We thought it was a fish, but it was dangerous. Fischen, Angeln ist das zweite, was ich mit meinem Sohn nämlich gerade mache.
Oh, und das in Österreich muss ein Traum sein.
Ja, fantastisch, wirklich fantastisch. Ja.
Michi, Zwillinge seit der Geburt getrennt, höre ich gerade raus.
Ich so ein bisschen. Wir haben die gleichen Dinge. Ne? Modellfliegerei solltest du auch mal machen, also nicht nur auf der Straße.
Habe ich schon, da habe ich hinter mir. Ich habe eine Drohne, also ich habe erstens Fliegerei hinter mir und habe dann eine Drohne gebaut, lang bevor DJI auf dem Markt war oder existiert hat.
Ich auch.
Und bevor Drohnen gebaut, überhaupt, natürlich hast du das. Ich habe meine 5D Mark II damals tatsächlich auf eine Drohne, auf einen Hexakopter gehängt und im Wienerwald am Boden versenkt. Es ist ja aber nichts passiert. Sagen,
ja.
Drohne war kaputt.
Echt?
Kamera hat gehalten.
Oh, bei dir war das der echte Wienerwald und nicht die Hähnchenbrüder, ne?
Genau.
Richtig, ja. Richtig.
Wow.
Ja, krass. dann gibt's noch so Motorräder natürlich. Logisch, da gibt es 250 Kubikzentimeter, da gibt es ein paar Motorräder. Da gibt es dann eine, jetzt bin ich gespannt, ob einer von euch bei dem Thema ist. Tudor Black Bay 58.
Das klingt für mich wie eine neue Folge von Fluch aus der Karibik oder wie die Sendung
heißt.
Oh
nein, okay. Keine wahnsinnigen Uhrenliebhaber. Ich bin leider ein bisschen auf Uhren reingekippt.
Okay.
Da schaue ich so.
Kann auch ein sehr teures Hobby sein.
Mit Sammlerwert und alles, gibt's ja alles, ne?
Ja, das stimmt. Und das kann absurd teuer werden, aber ich sehe es ein bisschen wie mit Autos. Man muss nicht alles, was man großartig und schön findet, auch besitzen, weil ich finde auch eine Shelby GT500 fantastisch. Das ist das schönste Auto der Welt für mich. Aber ich werde mir mit Sicherheit nie ein 150.000 Euro teures Auto kaufen, in dem nur zwei fahren können und das nur Spaß macht. Außer ich gewinne irgendwo viel Geld, aber.
Aber dann müsste man ja auch spielen damit. Also.
Genau. Man kann es trotzdem großartig finden. So geht es mir ein bisschen mit Uhren.
Sehr, sehr schön.
Mann. Christian, es war ein fantastischer Podcast mit dir. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Richtig toll.
Ja. Mir auch. Vielen Dank.
Das hat mich auch tatsächlich jetzt wieder nochmal dazu bewogen, Michi zu sagen, wir müssen einfach öfter vors Mikro wieder.
Ja, ich sag's dir doch.
Das freut mich.
Auch ich bin jetzt hier schon, ich sitze schon wieder im Trainingsanzug hier. Meine Mannschaft wartet auf mich, ich muss gleich wieder auf den Platz. Die Zeitfenster sind relativ kurz, umso schöner, wenn man sie mit so interessanten Gästen wie dir füllen kann. Vielen, vielen Dank.
Ich sitze seit 4 Wochen im Trainingsanzug und es war mir eine echte Freude, mit euch zu reden. Ihr seid ein paar der wenigen Menschen, mit denen ich die letzten Wochen geredet habe.
Oh,
nein, im Ernst, vielen Dank für die Einladung. Ihr wart viel zu nett zu mir. Ich finde das großartig. Einige eurer Zuhörer werden das begrüßen, einige nicht, den Österreicher so nett zu behandeln. Ich find's großartig. Ich habe es toll gefunden. Vielen Dank für die freundliche Einladung.
Dann würde ich sagen wir Tschüss an dieser Stelle und wir freuen uns dann irgendwann wieder aufs nächste Podcast.
Jawohl, bis dann. Tschüss. Habt einen schönen Tag.